SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 5. von 31 Folgen des Romans Jins von Fatma Aydemir. Ümits Vater ist gestorben in Istanbul. Ümit, seine Mutter und seine Schwester Peri sind aus Deutschland angereist. Und jetzt soll Ümit seinen toten Vater im Krankenhaus waschen, zusammen mit einem Cousin, den er noch nie gesehen hat, der vielleicht so alt ist wie sein großer Bruder Hakan, aber sich anzieht wie ein alter Mann. Und der Hodja betet und Ümit soll irgendwas machen, aber er weiß nicht was, ihm ist alles zu viel. Er denkt an Jonas, als der ihm zum ersten Mal von seinem Vater erzählt hat, der nach Amerika zurückging, als sein Dienst in Deutschland endete und von dem Jonas und seine Mutter seitdem nie mehr gehört haben. »Ich scheiß auf ihn«, hat Jonas gesagt, als sie nebeneinander im Treppenhaus saßen. »Wer mich nicht will, den will ich schon gar nicht.« Es liest Sesede Tersian.
Stille legte sich über das Treppenhaus. Die Luft roch nach abgestandenem Früchtetee und fettigem Fleisch. Jonas sagte, »Ich habe gehört, da unten ist ein Hallenbad im Keller.« Sie leerten ihre Biere und suchten im dunklen Gebäude alle Eingänge zum Keller ab, bis sie schließlich eine Tür fanden, die nicht abgeschlossen war. »Was sollen wir in den dreckigen See da draußen gehen, wenn wir einen eigenen Pool haben?« Jonas zog sein T-Shirt und seine Hose aus und sprang ins Wasser. Ümit machte es ihm nach und war überrascht, wie kalt es war. Sie schwammen aufeinander zu, dann um die Wette, sie tauchten zum Grund, tunkten einander die Köpfe ins Wasser. Ihr Lachen prallte an den verkalkten Fliesenwänden der Halle ab und drang aus allen Ecken zurück in ihre Ohren. Das Wasser stichelte in Ümits Haut wie 1000 kleine Nadeln. Er musste in Bewegung bleiben, um nicht zu frieren, und Jonas auch. Sie machten ein Spiel daraus, tanzten im Wasser und rappten dazu das Intro von Prince of Bel-Air. Sie kannten jede Zeile, jedes Wort. Ihre Bewegungen wurden immer alberner, vielleicht weil sie besoffen waren oder ohne die anderen. Jonas' Unterarme berührten Ümits Schultern, Jonas' Bauch, Ümits Rücken, die Knie, seine Beckenknochen, die Haut, seine Haut. Ümits Körper gab nach, ließ sich sinken. Jonas' Kinn lag auf seinem Kopf. Seine Finger waren in Ümits Gesicht vergraben. Ein Moment, noch ein Moment. Wie ineinander verschmolzen, sanken sie unter Wasser und bewegten sich nicht mehr. Bis Jonas losließ, sich abstieß, ein paar Meter wegschwamm. Ümit blieb unten, hielt die Luft an, ein paar Sekunden und noch ein paar und noch ein bisschen länger, bis ihm die Lunge zu brennen begann und Bläschen aus der Nase stiegen. Ein kitzelndes Glück, eine drückende Leichtigkeit, als würde er gleich zu 1000 kleinen Federn zerplatzen. Da griff Jonas ihn plötzlich unter die Achseln, zog ihn an sich und riss ihn mit hoch an die Oberfläche, wie in einer Umarmung. Der Sauerstoff schleuderte Ümit zurück ins Jetzt und Jonas schrie ihn an. »Hey Mann, kannst du nicht schwimmen oder was?« Ümit sog den Chlorduft in sich ein, rang nach Atem und lachte. In der Nacht, die Jungs waren längst zurück und schliefen, alle außer Ümit, saß er auf seiner Matratze, dem unteren Teil eines quietschenden Metalletagenbetts, und sah Jonas im Bett gegenüber beim Schlafen zu. Nicht, dass besonders viel zu erkennen war, bloß etwas Licht der Straßenlaterne fiel auf dem Boden zwischen ihren beiden Betten. Ümit konnte nur die Konturen von Jonas schmächtigem Oberkörper erkennen, dünn und knochig und violett, eine liebevoll gezogene Linie, ungerade, etwas holprig, wie ein Strich, der ohne Lineal gemacht und gerade deshalb so besonders schien. Jonas' Brust hob und senkte sich ganz ruhig. Ümit dachte zurück an das Schwimmbad, an die Umarmung unter Wasser, wiederholte die Szene 1000 Mal, bis er mit Jonas nicht mehr im Schwimmbad, sondern in den Duschkabinen stand, an denen sie vorbeigelaufen waren. Er stellte sich vor, wie sie einander einseiften, bis jede Stelle ihrer Körper glitschig und spiegelglatt war. Er kroch mit seiner Taschenlampe und dem Notizblock unter die Bettdecke und zeichnete Jonas. Seine kurz geschnittenen weichen Locken, seine langen gebogenen Wimpern, das M, das seine Lippen ergaben. Ümit schrieb ihm einen Brief, beschrieb darin die Linie, die Jonas ergab, während er schlief, beschrieb, wie er selbst in der Tiefe des Schwimmbeckens versunken war mit dem Gewicht von Jonas Körper und plötzlich den Wunsch gefühlt hatte, nie mehr aufzutauchen. Ümit faltete den Brief zusammen, machte die zwei Schritte durch den Raum voller schlafender Jung und versteckte den Brief in Jonas Rucksack. Später würde sich Ümit immer wieder fragen, wieso er das getan hatte, und er würde sich selbst sagen, dass er einfach nicht anders gekonnt hatte, dass er sich nach nichts so sehr gesehnt hatte, wie danach, sich Jonas zu zeigen, und zwar ganz, so wie er war, dass er sich danach gesehnt hatte, sich nicht verstecken zu müssen, und sei es auch nur für einen Moment, dass er sich danach gesehnt hatte, sich so stark zu fühlen wie nie zuvor in seinem Leben, wenn er sich mit allem an sich, das nicht richtig war und keinen Sinn ergab, offenbarte, mit allem an sich, was er vor der Welt versteckte, um eine Katastrophe zu verhindern. Doch am nächsten Morgen wachte Ümit in genau dieser Katastrophe auf, in einer Schweißpfütze liegend, in seiner Kehle die Angst pulsierend wie ein zweites Herz. Die ganze Busfahrt über fürchtete Ümit, dass Jonas sein Eastpack öffnen könnte, fragte sich, ob er den Brief direkt entdecken würde oder erst zu Hause oder erst am nächsten Tag beim Packen für die Schule. Ümit träumte in der Nacht von Jonas und ging am nächsten Nachmittag mit einem Lächeln auf den Lippen zum Training, aber mit keinem glücklichen Lächeln, sondern eher einem panischen, das sich auf seinem Gesicht festgefroren hatte, weil alles in seinem Leben sich nur noch um die eine Frage drehte. Ob Jonas den Brief gelesen hatte oder nicht. Als Jonas schließlich in die Umkleidekabine kam, warf er seinen Eastpack auf die Bank ganz am anderen Ende des Raums. Er war bereits umgezogen, musste nur die Schuhe wechseln, tat es, wie mit Gewalt darauf konzentriert, Ümit bloß nicht anzusehen. Ümit saß zwischen seinen Klamotten und starrte leer vor sich hin. Jetzt wusste er es endgültig. Der Brief war eine schlechte Idee gewesen. Beim nächsten Training, 3 Tage später, warf Jonas ihm nur einen einzigen Blick zu, in dem Ümit gar nichts erkennen konnte, nicht einmal Wut. Der Gedanke, dass Jonas noch vor 2 Wochen mit Ümit gelacht und ihn berührt und ihn seine Scherben sehen gelassen hatte und dass es nun nie wieder so sein würde, schnürte Ümit die Luft ab. Jonas schien enttäuscht von ihm, als hätte Ümit sein Vertrauen ausgenutzt. Und auch von den anderen kamen erste kleine Andeutungen auf dem Spielfeld. Hier rammte jemand seinen Ellenbogen in Ümits Seite, da wurde ihm ein Fuß gestellt. »Pass auf, du Schwuchtel!« hallte es einmal über dem Platz. Meinten die ihn? Meinten die wirklich Schwuchtel? Also Schwuler? Oder meinten die einfach Schwuchtel wie Vollidiot, Spast, Spinner, Trottel? Ümit zog die Brauen zusammen, ließ seinen Körper unbekümmert weiterrennen, sah sich von der Seite dabei zu, wie er mit winzigen Gesten gedemütigt, wie er einmal viel zu fest zu Boden gestoßen wurde, sah sich zu und schüttelte den Kopf, als passiere das gar nicht ihm selbst, sondern einem Jungen, den er nur entfernt kannte, dieser Loser, dachte er. Die ganze Mannschaft verschwor sich derart schnell gegen Ümit, dass es schon beim übernächsten Mal auch dem Trainer auffiel. Zum 4. Training ging Ümit bereits nicht mehr. Er lag zu Hause auf dem Bett und hörte eine von Hakans Biggie-Kassetten. Am Abend rief Walter, sein Trainer, bei ihnen an. Ümits Mutter holte ihn ans Telefon. Der Trainer schlug ein Treffen im Vereinshaus vor, nur er und Ümit.
Du hast ein Problem, Junge.
Walter saß ihm mit gefalteten Händen gegenüber und versuchte verständnisvoll zu schauen. Vor ihnen standen zwei Fläschchen Apfelschorle. Ümit hatte Apfelschorle schon immer gehasst. Sie ließ ihn an Pisse denken, vor allem, wenn sie nicht gekühlt war. Aber er nahm einen Schluck, um seinen trockenen Mund zu befeuchten. Walters fleischige Finger erinnerten Ümit an diese Würstchen im Glas, die es früher bei Kindergeburtstagen für die anderen Kinder gegeben hatte, während Ümit jedes Mal in ein trostloses Käsebrot biss. In einen der Würstchenfinger schnitt ein zu schmaler goldener Ring. Ümit stellte sich Walters pinkes Gesicht bei seiner Trauung vor, am gruseligen Altar einer dunklen, eiskalten Kirche. Einmal, vor Jahren, hatte Walter Ümit nach dem Training ein rotes Buch überreicht. Es hieß Injil und war auf Türkisch. Er lese doch gerne, hatte Walter gesagt. Er sehe ihn doch immer mit irgendwelchen Heften, wenn sie zu Auswärtsspielen führen. Vielleicht wolle er sich in das Buch hier mal einlesen. Ümit hatte es in seine Sporttasche geschoben und sich bedankt, anstatt Walter zu sagen, dass sein Türkisch grottenschlecht war und gerade mal für den Küchentisch ausreichte. Auf dem Rückweg am Fluss entlang sah er, dass das Buch auch noch in einer komischen alten Sprache verfasst war, bei der Ümit gar nichts checkte. Er stellte es zu Hause einfach in den Vitrinenschrank im Wohnzimmer. Die einzigen anderen Bücher dort waren eine 20-teilige Enzyklopädie in braunem Ledereinband, die es mit Coupons aus der Hürriyet zum Sonderpreis gegeben hatte, ein dickes Lexikon der Traumdeutungen und ein dünner grüner Band mit der Yasin-Sura aus dem Koran. Der richtige Koran stand nicht in der Vitrine, sondern lag in ein dünnes Kopftuch gehüllt in einem geschlossenen Schrankfach, waagrecht wie ein schlafendes Baby. Ümits Vater bemerkte das neue Buch sofort und stellte alle in der Wohnung zur Rede. Er wedelte mit dem Wälzer in der Luft herum und war außer sich, als Ümit schließlich erklärte, es sei von Walter.
»Was denkt dieser Hund, wer er ist?«
Er rannte mit dem Buch zum Vereinshaus, um es zurück in Walters Wurstfinger zu drücken.
Peri sagte Ümit später, dass Injil die Bibel auf Türkisch sei.
»Na und?« dachte Ümit.
»Baba denkt, der Typ will dich bekehren«, sagte Peri mit müdem Blick und schaltete auf dem winzigen Fernseher in Hakans und Ümits Zimmer Viva ein. »Was weiß ich?«
»Du hast ein Problem, Junge.«
Walters Lippen waren rissig und grau.
»Aber weißt du, was das Gute ist? Man kann es lösen.«
Ümit schnappte nach Luft. Er versuchte, Walter zu erklären, der Brief sei nur ein Scherz gewesen. Jonas habe das einfach falsch verstanden. Aber Walter ließ sich nicht beirren. Seine rissigen Lippen öffneten sich zu einem Grand Canyon.
»Nein, nein, es sei ein Missverständnis«, stieß Ümit noch einmal hervor und stand gerade auf, um raus aus dem Vereinsheim zu fliehen, da griff Walter nach Ümit und zerrte ihn am Ärmel zurück auf den Stuhl.
Ümits T-Shirt zerriss.
»Es sei jetzt wichtig, dass Ümit ihm zuhöre«, sagte Walter mit betont ruhiger Stimme. »Er wolle ihm nur helfen.«
Ümit betrachtete den Riss im Ärmel und dann den in Walters Gesicht, den Abgrund des Grand Canyon, dann die Wurstfinger, fragte sich, wie viele T-Shirts sie schon zerrissen hatten, dachte panisch, dass er Walters sogenannte Hilfe nicht ablehnen durfte, egal wie sie aussah, und war sich dessen endgültig sicher, als Walter drohend sagte, er fühle sich verantwortlich, Ümits Vater in Kenntnis über den Brief zu setzen. Ümit atmete ein und aus. Jede Energie wich aus seinen Gliedern. Er hielt mit der rechten Hand den Riss im T-Shirt fest wie eine Wunde und starrte Walter an. Das würde mit Sicherheit nicht passieren. Walter würde nicht mit Ümits Vater sprechen, nicht, wenn Ümit irgendwas dagegen tun konnte. Natürlich ergab er sich Walter, sagte einfach nur noch ja und nochmal ja und nochmal ja.
ließ ihn einen Termin bei diesem Doktor ausmachen und ging von da an montags und donnerstags um 5 nicht mehr ins Training, sondern montags mit einem Comic und einer Packung Haribo Colorado ans Flussufer und donnerstags in die Praxis von Dr. Schumann, wo man ihm vom Verliebtsein heilen wollte. Die Praxis lag neben einem Gartenmarkt hinter dem Bahnhof. Hier begann das Gewerbegebiet, eine komische Gegend für eine Arztpraxis. Alle Ärzte, bei denen Ümit je gewesen war, hatten ihre Praxen in der Stadtmitte oder beim Arbeitsamt gehabt. Auf der Klingel stand Dr. Richard Schumann, psychologische Beratung. Dr. Schumann öffnete selbst die Tür. Es gab keinen Empfangstresen oder eine Arzthelferin oder so. Es gab nur Dr. Schumann, der Ümit durch einen kleinen dunklen Gang hindurch bat. Sie erreichten ein helles Zimmer mit einem Schreibtisch in der einen und 2 schwarzen Ledersesseln in der anderen Ecke. Erst hier streckte Dr. Schumann seine Hand aus. Ümit rieb seine schwitzigen Hände erst an seiner Jeans trocken, bevor er Dr. Schumann die rechte Hand reichte. Dr. Schumanns Händedruck war nicht einfach fest, sondern ein Fleischwolf, der Ümits Finger zu Hack zerkleinerte. Sie setzten sich auf die beiden kalten Sessel und Ümit versuchte ruhig zu atmen. Dr. Schumanns Art zu sprechen hatte nichts gemein mit der Art, in der andere Ärzte sprachen. Er trug auch weder ein Stethoskop um seinen Hals noch einen Kittel um den Körper. Mit seinem karierten Hemdkragen unter der grünen Strickweste wirkte er eher wie ein Mathelehrer. Dr. Schumann schlug die Beine übereinander und faltete die Hände genau wie Walter es im Vereinsheim getan hatte.
»Möchtest du mir erzählen, warum du hier bist?«
»Walter Hartmann hat mich geschickt.« Dr. Schumann hob die Augenbrauen.
»Hat Herr Hartmann dich geschickt oder hat er einen Termin für dich vereinbart, weil du ihn um Hilfe gebeten hast?«
Ümit sah ihn fragend an. Er verstand, dass Dr. Schumann eine bestimmte Antwort von ihm hören wollte und dass er die Sache hier am einfachsten überstehen würde, wenn er Dr. Schumann gab, was Dr. Schumann wollte.
»Ja«, sagte Ümit zögerlich. »Ja, so war es.«
Dr. Schumanns Augenbrauen hingen immer noch in der Luft. Sie forderten, dass Ümit fortfuhr. Doch Ümits Lippen konnten keine weiteren Worte formen. Er hatte keine Ahnung, wie es weitergehen sollte. Er fühlte sich so unvorbereitet, als sei er in eine Geschichtsarbeit geraten, ohne auch nur einmal ins Buch geschaut zu haben. Dabei war Ümit doch immer ein fleißiger Schüler gewesen.
»Gut.«
Dr. Schumann klopfte auf seine Sessellehne.
»Ich verstehe, dass es schwierig für dich ist, über dich und dein Problem zu sprechen. Darum helfe ich dir ein bisschen, ja? Ich formuliere ein paar Annahmen und du sagst mir, ob ich richtig liege. Ist das in Ordnung?«
Ümit nickte.
»Legen wir los.«
Dr. Schumann nahm einen Notizblock von seinem Tisch und blätterte darin, bis er die Seite fand, nach der er suchte.
»Ümit, ich hörte von deinem Trainer Herr Hartmann, dass du Hilfe benötigst. Und zwar, weil du eine Neigung entwickelt hast, die dich stört. Ist das korrekt?«
Ümit überlegte, woher sich Walter und Dr. Schumann kannten. Er versuchte, Ähnlichkeiten zwischen ihnen zu erkennen, aber es schien keinen zu geben. Dr. Schumann hatte eine sanfte Art zu sprechen, so richtig betont sanft, was er selbstsicher klang, ganz anders als Walter, der sich zwar immer bemühte, stark zu wirken, der aber immer etwas zu verstecken oder wegzudrücken schien, so als ob er sich für etwas schämte. Dr. Schumann dagegen hatte alles unter Kontrolle, seine Gefühle, seine Stimme, Menschen.
»Ümit, stimmt das?«
»Was? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was das bedeutet, Neigung.«
»Ümit, Es gibt da einen Jungen und du gibst vor, in ihn verliebt zu sein. Stimmt das? Eine Faust klopfte gegen Ümits Brustkorb von innen. Er rutschte auf seinem Sessel hin und her, um eine Position zu finden, die ihn davor schützte, einfach umzufallen. Er blickte auf die blassen Aquarelle von Fachwerkhäusern, die an der Wand hinter Dr. Schumann hing. Dr. Schumanns Worte wiederholten sich in seinem Kopf. »Sie meinen also, ich tue so, als wäre ich verliebt?« fragte Ümit zögerlich. »Ja, genau. Man kann sagen, du bildest es dir ein?« War das gerade eine Frage gewesen von Dr. Schumann oder hatte er die Betonung am Satzende missverstanden? Ümit blickte auf seine Hände. Seine Nägel waren einen Millimeter zu lang. Seine Mutter hasste es, wenn man das Weiße sehen konnte. Er strengte seinen Kopf an. Er wollte dem Arzt gerne Recht geben, aber er war sich nicht sicher, ob er die Frage verstanden hatte. »Worin liegt der Unterschied?« fragte Ümit. »Also zwischen verliebt sein und bloß zu glauben, dass man verliebt ist?« »Gute Frage«, sagte Dr. Schumann. Er nickte lobend und ließ seinen silbernen Kugelschreiber klicken. Auch er trug einen Ehering, aber seiner schien ihm genau zu passen. Nicht wie der von Walter, der so eng wirkte, dass Ümit sich fragte, wie überhaupt noch Blut in den Finger kam. Dr. Schumanns Hände waren schmal und gepflegt.
Kannten Walter und Dr. Schumann sich vielleicht aus der Kirche?
Der Unterschied, erklärte Dr. Schumann, ist folgender. Manchmal bewundern wir Menschen des gleichen Geschlechts für bestimmte Eigenschaften. Wir wollen sein wie sie und identifizieren uns sehr stark mit ihnen. Und das hat natürlich nichts mit Verliebtsein zu tun.
Ümit spürte ein Kitzeln in seiner Nasenspitze, seine Augen brannten. Er hielt die Luft an.
Meistens ist da schon vorher eine Störung der Identität, sodass man sich selbst nicht als männlich genug empfindet. Das kann am Elternhaus liegen.
Und so gingen sie los, ihre endlosen Gespräche. Das Elternhaus. Jedes Mal, wenn Dr. Schumann das Elternhaus sagte, ständig also, ununterbrochen, fragte sich Ümit, ob Dr. Schumann sich eigentlich nicht denken konnte, dass seine Eltern gar kein Haus besaßen, dass sie natürlich in einer Mietwohnung lebten. Bestimmt, stellte Ümit sich vor, hätte Dr. Schumann dazu gesagt, dass es nicht um das konkrete Gebäude ging, die Wände, das Dach, sondern darum, was unter diesem Dach passierte. Aber trotzdem sah Ümit irgendwie eine Verbindung zwischen dem Gedanken, jeder lebe in einem eigenen Haus, und diesem komischen Wort Elternhaus. Wenn man aus gutem Hause stammen sagte, meinte man dann nicht auch den Reichtum, den es bedeutete, ein Haus zu besitzen? Meinte man damit nicht diese netten Fachwerkhäuser auf den Aquarellen an Dr. Schumanns Wand? Bei Dr. Schumanns Fragen ging es aber nie um Geld, sondern immer nur um Kindheit, Religion, Kultur. Alles Dinge, fragte sich Ümit, die doch wohl gerade nicht mit Geld zu tun hatten. Oder doch? Die Stunden wurden zu einer ewigen Suche nach Fehlern in Ümits Leben. Und die Sache war, wer sucht, wird früher oder später fündig. Nach ein paar Donnerstagen konnte Ümit sich nicht mehr vorstellen, dass irgendwer da draußen herumlief, der nicht unter seiner Kindheit litt, unter seiner Kultur, unter dieser Welt. Anfangs gab Ümit sich Mühe, nichts auszuplaudern bei Dr. Schumann. Er wollte seine Eltern nicht noch mehr bloßstellen, wollte sie nicht verraten, indem er alle Annahmen bestätigte, die Dr. Schumann über sie hatte. Aber das half nichts. Dr. Schumann knackte ihn wie ein billiges Fahrradschloss.